Vielen Dank, Hanne und Jonas. Das war sehr schön und spart mir viel Zeit mit all die schönen Erläuterungen über die Pataphysik. Eine pataphysische Ausstellung oder eine Ausstellung über die Pataphysik. Jarry am Jungfernstieg. Man muss, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen Alfred Jarry, Pataphysik und das Collège de Pataphysik. Es ist natürlich Jarry, der, wie wir gerade gehört haben, diese Grundsätze von der Pataphysik aufgeschrieben hat. Aber es gibt Pataphysik vor Jarry und es wird auch in der Zukunft noch Pataphysik geben. Pataphysik innerhalb des Collège de Pataphysik. Aber weil eigentlich laut die Statuten vom Collège de Pataphysik jeder Pataphysiker ist, nur einige, die sich davon bewusst sind, nämlich diejenigen, die Geld überweisen am Collège de Pataphysik, um ein Zeitschrift zu bekommen, ist es eine sehr große Bewegung. Heute Abend bin ich sehr froh, dass mein guter Freund Duccio Seggio von das Collège de Pataphysik aus Italien, aus Florence, vorbeigekommen ist. Nicht mit einem Ass, aber mit einem Flüger. Morgen früh um 5 fährt er wieder zurück. Danke, dass du da bist. Wir machen es hier jetzt auf holländisch-deutsche Art. Wenn es jetzt Florence war, dann hatten hier zwei napolitanische Sänger gestanden, die einfach all die Jarry-Lieder laut gesungen haben. Das hat Duccio letztes Mal in Florence organisiert. Das ist natürlich viel lebendiger. Aber wir machen es vornehm und ruhig. So, Jarry findet man hier. Sein Faustroll-Buch über diese Reise durch Paris ist hier ausgestellt. Und das Collège de Pataphysik und die vom Pataphysik inspirierte Künstler heute zur Tage findet man hier hinten. Wie gesagt, ist beim Wissenschaft die Generalisierung die Hauptaufgabe, wobei der Pataphysik nach dieser Ausnahme sucht. Selber habe ich das zum Beispiel versucht mit einer Corned Beef-Dose, die hier groß reproduziert ist und auch hier in Vitrine liegt. In Faustroll gibt es eine Fabel, wo ein Hummer und eine Corned Beef-Dose sich treffen und sie sind beide hart an der Außenseite und weich innen und verlieben sich auf der Stelle. Und dann in diesem französischen Text gibt es zwei Wörter auf Englisch, boneless and economical. Und ja, dann fängt man an zu suchen, zu forschen, ob man tatsächlich, man denkt, es ist ein Ready-Made, irgendwo von abgeschrieben, aber kann man eine Corned Beef-Dose von vor 100 Jahren finden, wo diese Wörter boneless and economical draufstehen. Und im Ende habe ich sie glücklicherweise gefunden, auf diese Corned Beef-Dose, die hier liegt. Und dann muss man da auch wieder was mit tun. Und habe gedacht, wenn ich jetzt diese Corned Beef-Dose in Paris in ein Geschäft für Ethnographik ausstelle und da ganz Paris einlade, um diese Geschichte zu erzählen. Dann, das ist so mein Spiel immer, eine Aufgabe zu stellen, ein wissenschaftliches Forschungsthema auszudenken, das dann ja, zu erledigen im Ende. Aber dann auch wieder eine Ausstellung auszumachen. Und das habe ich ja in verschiedene Länder gemacht. Hier in Hamburg schon vor 10 Jahren mal bei Roberto und anderen im Siemens Art Club. Wie arbeitete dieser Jarry? Ich glaube, wir haben das in dieser Spekulation sehr schön gehört. Es gibt natürlich diese Pataphysik, es gibt diese ja, Lehrstellungen, was Pataphysik ist, aber viel wichtiger ist es in diese kurze, eigentlich sehr kurze Aufsätze zu sehen, wie Jarry selber an ganz normale Sache umdreht und im Ende fällt da was raus, wo man denkt, das kann nur eine imaginäre Lösung sein, aber der wird so realistisch so überzeugend präsentiert, dass man es akzeptieren muss. Was haben wir alles hängen? Wir haben hier vom ersten Gedicht 1892 publiziert in Paris. Da hat Charie, ist gerade ein Jahr in Paris an dieser Lycée Henri IV und will Schriftsteller werden. Und er weiß, es gibt ein eigentlich Wochenblatt, wo es ein Wettbewerb ist, wo man Gedichte einschicken kann und vielleicht den Hauptpreis gewinnen, nämlich eine Publikation auf Papier. Das war sein großer Ehrgeiz. Er wollte natürlich auf dieser Elitenuni, aber das Schreiben war verlockender. Und hier sieht man seine erste kleine Publikation und das hat ihn offensichtlich so gereizt, dass er weitergehen wollte und wollte. Und das zweite Buch ist hier dieser Cäsar Antichrist schon erwähnt, wobei es da sehr interessant ist zu sehen, dass er nicht nur die Texte geschrieben hat, das sind eigentlich Übeltexte, aber mit ganz ja, neuer Blickwinkel wieder. Aber er hat auch alle Illustrationen selber gemacht. Und das Interessante dabei ist, dass er nicht nur, es sieht aus, als ob es mittelalterliche Illustrationen sind, aber es sind eigentlich Collagen, wobei er verschiedene mittelalterliche Holzstiche wieder neu verarbeitet hat. Und auch die Farben hat er immer mitgespielt, nicht nur schwarz-weiß abgedrückt, sondern in alle ja, fast hippie Flower Power Farben. Dann geht es, denke ich, hier weiter. Es war ein Gesamtkunstwerk. Uvirois ist ein Theaterstück. Er hat auch die Musikstücke dazu geschrieben, hat dann wieder Freunde gefunden, die die Noten geschrieben haben. Aber er hat auch wieder selber die Covers gestaltet mit Lithografien, um sein Uvirois größer und größer und größer zu machen. Aber immer auch bei den sozusagen damals wichtigsten Herausgeber von Avantgarde-Texten. So, es war sicher nicht eine marginale Person, er hat sich immer Mitte im ja, Geschäft gestellt. Wenn man auch zum Beispiel die Zeitungsausschnitte von 1900 sieht, dann wird er immer wieder und wieder erwähnt. Sein Übü war ein Welterfolg, wo in Holland in die Zeitungen Stücke überpubliziert sind, in Deutschland, in England, in Frankreich natürlich. Diese Wilhelmina Pfeffermünze mag ich selber sehr gerne. Jarie hat einmal Holland besucht. Das macht natürlich große Freude. Er kommt nach Sluis in 1896 und kauft sich mit französischen Francs einige Briefmarken und dafür kriegt er einige holländische 5-Cent Stücke mit die Königin Wilhelmina. Die Königin Wilhelmina war damals 16, 17 Jahre, das war eine Art Lady Di in ihrer Zeit. So, er freut sich komplett über, eigentlich umsonst bekommt er diese wunderbaren Medaillen. So, hier habe ich, die Wilhelmina Pfeffermünze mit dieser schönen Königin. Sie können eine nehmen, bitte. Das hat er dann auch wunderbar beschrieben in seiner Spekulation, wie er die Königin Wilhelmina trifft. Hanna, und da bin ich sehr froh drüber, hat sehr schön dieses Stück vorgelesen über diese Ass. Das Schiff, womit Charie oder Falstrom durch Paris fährt. Und da habe ich selbst auch sehr viel Forschung nachgemacht. Hier hängt erstens mal natürlich eine Abbildung von dieser Ass, aber auch von dieser Heiligen, die auf ihrem Mantel über das Wasser segeln können. Dann geht es weiter mit verschiedenen Episoden aus Falstrom, wobei ich es selber auch wieder schön finde. Hier habe ich die erste Ausgabe von Falstrom liegen. Da sieht man, wie Charie die Siegel von der Gerichtsvollzieher kopiert hat und als ein Readymade in sein Buch aufgenommen hat. Und der heeft, dat, dort heeft der Original ja, Akte von der Gerichtsvollzieher. Ja. Geht weiter, dann kommen wir hier bei Julien Thomas. Was Jarry selber sagt, ist, man sollte eigentlich mit Sprache spielen, natürlich, sondern immer. Und das mit Sprache spielen ist das, wo Jarry versucht, um ganz besondere Sachen, wie alltägliche Sachen zu beschreiben. Zum Beispiel schreibt er dann lange über, dass der Dr. Falstro in sein Schiff sitzt mit einem Tisch mit einem goldenen Rand aus Albast gemacht. Und man liest das und man denkt nach und im Ende kommt man zur Aussage, dass das wahrscheinlich einfach ein Pariser Kaffeetisch ist. Hier beschreibt er eine Mahlmaschine und er sagt, diese Mahlmaschine ist wie ein Pousse-Café. Aber was ist ein Pousse-Café? Ein Pousse-Café ist ein Likör aus verschiedenen Schichten von verschiedenen alkoholhaltigen Getränken mit verschiedenen Farben. Und dann hat man tatsächlich gleich diese Mahlmaschine, der malt und hängt hier der Pousse-Café. Was soll ich noch mehr erzählen? Ja, hier hat man Bostonnage auf dieser Ass fährt Dr. Falstro mit einem Gerichtsvollzieher, Palmüffle und ein Schiffshilfe am Matrose, Bostonnage. Bostonnage war der ja, Freund oder Partner von Jarry vor einiger Zeit, aber die haben sich wieder getrennt und seitdem ist er der das Opfer von aller Bösheit von Jarry gewesen. So, Jarry lässt diese Affe auch auf seinen Kopf tätowieren mit Bostonnage. Hier ist sehr schön, der Dr. Falstro wohnt auf der Rue Richer Nummer 100. Und was meint das? Der Rue Richer in Paris gibt es, aber da gibt es nur 54 Hausnummern. So, Nummer 100, da kommt man leider nie. Aber der, der Firma Richer war die Firma, die alle Kotte in Paris abgeholt hat, aus den Häusern. Und das Nummer 100 ist 100, das stinkt. So, wenn man auf Nummer 100 von der Rue Richer stinkt, wohnt, dann ist da richtig was los. Ein Collège de Pataphysique wird 1948 gegründet, aber zwischen Jarry, wenn er 1907 verstirbt, und dieser Collège de Pataphysique bleiben eigentlich verschiedene französische Schriftsteller interessiert in diese Ideen von der Pataphysique, wie Jarry die aufgeschrieben hat. René Dommal zum Beispiel, da liegt hier eine Zeitschrift, wo er eigentlich mehrere Nummern über die Pataphysique du Moi geschrieben hat. Jeder Monat hat er neue pataphysische ja, Ideen, eigentlich wie Jarry in seiner Spekulation geschrieben. Ganz wichtig für das Collège de Pataphysique ist Julien Thomas. Ich habe im Wie ist die Zeitschrift, Roberto?
Welche?
Über Thomas geschrieben. Hier in
Hamburg.
Mit die, in die Hochstapler.
Achso,
Kulturgespenster.
Ja, Kulturgespenster.
Kulturgespenster, ja.
Und da war die Frage, ist Julien Thomas ein Hochstapler? Es ist ein wunderbares Spiel. Julien Thomas taucht zum Beispiel auf in die gesammelten Briefe von René Dommal. Hier stehen auch einige von seinen Büchern aus 1926, die tatsächlich aussehen, als ob es originale dadaistische oder vielleicht surrealistische Publikationen sind. Die meisten Geschichten drin sind Wortspiele, wie Duchamp das auch gemacht hat, ganz viel, ja, ganz kleine Finesse. Aber eigentlich weiß keiner, ob dieser Julien Thomas jemals gelebt hat oder nicht. ob das jetzt nur eine große Falsifikation vom College de Pataphysique ist, um eine Geschichte zu haben, aber sehr gelungen, glaube ich. Und dann kommen wir hier beim College de Pataphysique. Und das College de Pataphysique, ja, was ist das jetzt? Selber sagen sie eigentlich, dass sie nur eine administrative Organisation sind, die da sind, um pataphysische Arbeiten zu verlegen, zu bekannt zu machen. Und das Administrative und den Spiel mit Administration sieht man hier in Zettelchen, die man immer bekommt, wenn man einen Monat zu spät bezahlt hat. Wenn jemand verstirbt, werden da lange Aufsätze und, wie heißt das, Beileids? Traueranzeige werden publiziert. Es gibt eine wunderbare Hierarchie mit dazugehörenden Insignien in verschiedenen Farben. Wenn natürlich Jarry 100 Jahre wird, wird das groß, groß gefeiert. Jedes Jahr werden 4 Bücher herausgegeben, aber auch ein spezielles Zirkulär über die Finanz, über die Finanzen, die bezahlt werden muss. So, das ist ein richtig ein fast ja, offizielle administrative Organisation. Aber eigentlich ist es gegründet von einem Philosophielehrer in Reims 1945-48, der mit seinen Schülern, eigentlich wie heutzutage, man muss mit den Schülern Projekte machen. Man muss die Schüler etwas tun lassen und er hat Jarry aufgeführt und er hat eine Zeitschrift gegründet und sich ausgedacht, wie machen wir diese Zeitschrift jetzt bekannt. Und dann hat er die geniale Idee, sein Schüler wohnte in Reims, wo es die Champagne gemacht wird in Frankreich. Wenn er da jetzt einfach ziemlich viel von diesen Kisten Champagne kriegen kann, die nach Paris mitnimmt, und dort alle wichtigen Schriftsteller einlädt. Das hat er gemacht. So, hier sieht man zum Beispiel einen ersten Brief an Jacques Prévert, wo Jacques Prévert eingeladen wird, Mitglied zu werden vom Collège de Pataphysique, meistens, weil er schon ein bekannter Schriftsteller war, um seinen Ruhm auf das Collège de Pataphysique und die weitere Welt strahlen zu lassen. So, es gibt die Leute, die arbeiten in der Administration, es gibt die Satrap, die mit ihrer Bekanntheit das College de Pataphysique ja, bekannt machen müssen. Und als dritter gibt es die Regent, wie ich das bin, die eigentlich mit wissenschaftlicher Forschung die Ideen von Jarry weiterentwickeln sollen. Hier haben wir dann Perret nochmal an. Hier Marcel Duchamp, der auch sehr aktiv war im College de Pataphysique mit ein kleiner Text, wo er sich auf Julien Thoma referiert. Oscar Jorn ist, wenn er nach Paris kommt, aktiv. Da sieht man hier die Texte, die Jacques Prévert über Jorn geschrieben hat. Hier liegt auch La Situationniste Internationale, wo Jorn sehr kritisch über das Collège de Pataphysique geschrieben hat, aber immer noch aktiv blieb innerhalb des Collèges. Enrico Bai gründet eigentlich in Italien eine eigene Organisation. Da ist er bei, ja. Und dann fängt es hier, geht es weiter, eigentlich mit Gruppen heutzutage in Italien, die aktiv sind mit der Pataphysik. Hier aus Amerika. Natürlich, was wir in Holland machen. Dort geht es weiter mit das Wochenblatt aus St. Gallen in der Schweiz. Und hier in der Vitrine noch ganz viele Publikationen von den letzten so 25 Jahren. Aber ich glaube, es ist jetzt besser, dass jeder selber sich alles gut herum anguckt und wenn Sie Fragen haben, dann bin ich natürlich verfügbar. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind.